Ich durfte zu verschiedenen Jahreszeiten auf verschiedenen Milchhöfen hinter die Kulissen schauen. Wenn ihr einen Bauernhof in der Nähe habt, schaut da mal vorbei und ja, schaut mal, was für nachhaltige Wirtschaft auf den Höfen stattfindet. Es ist unglaublich, was da für eine Modernisierung hintersteckt.
Die Kreislaufwirtschaft ist in dem Sinne, dass wir die natürlichen Ressourcen, die bei uns auf dem Betrieb anfallen, sinnvoll nutzen. Wichtig ist, dass die Nährstoffe aus den Pflanzen über den Weg der Kuh direkt in die Milch gelangen und somit natürlich auch in der Herstellung dann bei uns im Joghurt.
Traut euch, Joghurt wirklich vielseitig auch einzusetzen.
Hi und herzlich willkommen beim Podcast Let's Talk Milch von der Initiative Milch. Die Milch ist on the move. Auf den Höfen, in den Molkereien und in der Forschung übernehmen junge Menschen Verantwortung für die Zukunft und packen an für Klimaschutz und Tierwohl. Da steckt also eine ganze Menge Bewegung drin. Diese Folge ist ein Special, das wir euch gemeinsam mit dem Europäischen Milchforum, kurz EMF, präsentieren. Und heute dreht sich alles um das geniale Lebensmittel Naturjoghurt, das es ohne Milch ja gar nicht geben würde und das wir in Europa so sehr lieben. Wir fragen uns gleich gemeinsam, wie kommen die Nährstoffe in meinen Joghurt? Was passiert da eigentlich alles, bis aus Gras mein yummy Joghurt wird? Welche Rolle spielt dabei die Kuh? Ist das, was auf den europäischen Milchhöfen passiert, eigentlich nachhaltig? Und on top, warum ist Joghurt so wichtig für meine Ernährung? Für diese Sonderfolge von Let's Talk Milch haben wir drei sehr spannende GästInnen eingeladen. Und zwar Landwirtin Luisa Dahmen, Ernährungsexpertin Doktorin Christina Steinbach und Familieninfluencerin Nina Lange. Ich freue mich sehr drauf. Joghurt, it's great inside. Warum das so ist, erfahrt ihr in der nächsten halben Stunde. So, da sind wir auch schon in einer neuen Folge von Let's Talk Milch. Ich habe es gerade schon gesagt, wir haben mal wieder tolle GästInnen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Nina, du bist Familieninfluencerin und du schaust ganz genau hin, wenn es um die Ernährung von deiner Family geht. Dir ist es wichtig zu wissen, wo die Lebensmittel herkommen, wie sie produziert werden. Und das Ganze gilt natürlich auch, wenn es um Milchprodukte geht. Und du guckst auch noch ganz genau hin, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass du heute mit dabei bist.
Vielen Dank, ich freue mich auch.
Luisa, auf dich freue ich mich natürlich auch sehr. Du bist Landwirtin aus der schönen Eifel. Von dir erfahren wir gleich, wie dein Arbeitsalltag ausschaut und wie die Nährstoffe eigentlich in den Joghurt kommen. Ich würde mal sagen, dümmer wird man heute definitiv mal wieder nicht. Schön, dass auch du mit dabei bist.
Ja, vielen Dank.
Und auch mit dabei ist Christina. Du bist Ernährungscoach für SportlerInnen und auch für Unternehmen. Und du kannst auf wissenschaftlicher Ebene mehr zu Nährstoffen und zu den Besonderheiten von Milchprodukten, insbesondere vom Joghurt, erzählen. Ich freue mich auch sehr auf deinen Input.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch.
Also Leute, Boarding completed, würde ich sagen. Wir heben mal ab in den Milchkosmos, aka den Joghurtkosmos. Leute, wenn ich jetzt bei euch zu Besuch komme und einfach mal so nonchalant den Kühlschrank bei euch aufmache, was für einen Joghurt finde ich denn da?
Also bei uns findet man eigentlich immer verschiedene Milchprodukte, aber Naturjoghurt ist ganz vorne mit dabei. Wir verzehren wirklich Gläser in der Woche, weil das einfach die Basis des Frühstücks unserer Kinder ist. Und die lieben Naturjoghurt, also der darf im Kühlschrank eigentlich nicht fehlen. Und daneben existieren auch noch viele andere Joghurts.
Und wie viel Kilogramm gehen so pro Woche weg?
Also mein Mann, der ist ja ein ganz genauer Konsument. Der kann dir genau sagen, wie viel wir noch in der Milch haben, wie viel noch im Waschpulverbehälter ist. Und er hat mir mal gesagt, also durchschnittlich können wir mit einem Glas Joghurt pro Tag rechnen.
Oh wow, das ist eine Menge. Luisa, was ist bei dir im Kühlschrank?
Ja, also bei mir ist auf jeden Fall auch Naturjoghurt im Kühlschrank, weil ich das morgens auch immer zum Frühstück esse mit Obst und Müsli. Und natürlich unsere Kuhmilch frisch vom Hof ist auch immer mit im Kühlschrank.
Klingt gut, klingt gesund. Christina, bei dir im Kühlschrank, was für einen Joghurt finde ich da?
Also bei mir gibt es tatsächlich auch immer ganz verschiedene, aber Naturjoghurt gehört dazu. Ich liebe Ayran zum Beispiel tatsächlich zu allen möglichen Getränken, mache das auch sehr gerne selbst. Und ich bin ein großer Fan von griechischem Joghurt, also alles, was ein bisschen cremiger ist. Die einzelnen sind ja meist so entweder ein bisschen proteinreicher, sind in der Konsistenz ein bisschen anders und das finde ich eigentlich immer spannend.
Christina, du hast gerade schon den Ayran mit ins Spiel gebracht und das passt hervorragend zu meiner nächsten Frage oder erstmal zu einem kleinen Wissensmoment, denn ich habe nämlich auf dem Insta-Kanal von Milch macht's erfahren, dass eben das Wort Joghurt aus dem Türkischen abgeleitet wird und gegorene Milch bedeutet. Das klingt jetzt erstmal für mich nicht ganz so lecker schmecker, Christina. Du als Expertin, erklär doch mal, wie entsteht eigentlich Joghurt?
Fermentieren ist ja nichts anderes wie gären lassen oder einfach die Veränderung von Milch. Und so ist auch die ursprüngliche Herstellungsweise. Das heißt, wir nehmen genau dieses Grundprodukt, die Milch. Manchmal nimmt man aber auch Sahne, wenn man gerade auch einfach schon höhere Fettgehälter haben möchte und setzt dort dann bestimmte Bakterien zu. Und das ist total interessant. Ich habe mich mal damit beschäftigt, auch selbst. Ich wollte so gerne mal Joghurt einfach aus der Milch herstellen. Ja, weil irgendwann muss ja mal irgendjemand nur die Milch gehabt haben und es müssen irgendwie Joghurt Kulturen entstanden sein. Und das ist ganz interessant, dass wir hier in Deutschland tatsächlich so in der Luft und in unserer Umgebung nicht die richtigen Bakterien dafür haben. Das heißt, bei uns passiert es nicht einfach so, dass Joghurt aus der Milch steht, wenn wir sie stehen lassen, sondern bei uns wird sie meistens dann sauer und schlecht. Es passiert dann eher. Aber für Joghurt, dass er dann wirklich auch lecker schmeckt, braucht es bestimmte Milchsäurebakterien. Und da gibt es auch verschiedene Stämme, die dann auch die unterschiedlichen Sorten machen. Also ihr habt bestimmt beim Joghurt schon mal gesehen, dass da auch so Milch drauf steht, dann sind da andere Bakterien drin als in einem normalen Joghurt und das setzt man der Milch zu und dann lässt man es einfach in Anführungsstrichen stehen. Es braucht ein bisschen Wärme, dass die Bakterien dann den ganzen Zucker, der da drin ist, wirklich weiter in Milchsäure umwandeln. Das macht dann so diesen säuerlichen Geschmack des Joghurts auch aus oder eben auch anderer fermentierter Milchprodukte. Ja, also wir haben ja auch Kefir zum Beispiel, da merkt man ja auch diese Säure dann ganz stark. Und so entsteht erstmal von Natur aus Joghurt.
Also kann man zusammenfassend sagen, Joghurt ist fermentierte Milch. Nina, wir wissen ja jetzt schon, dass bei euch eine ganze Menge Joghurt über die Ladentheke geht quasi. Was macht denn für dich und auch für deine Familie den Reiz von Joghurt aus?
Ich finde Joghurt und speziell natürlich Naturjoghurt ist so ein richtiger Allrounder, den man eigentlich überall einsetzen kann und bildet halt oft eine ideale Basis für zum Beispiel meine Bowls, die ja ein bisschen fancier gestaltet sind als das Müsli der Jungs. Aber man kann ja auch einfach gut Reste verwerten, Stichwort No Food Waste. Denn bevor zum Beispiel die Trauben schlecht werden, können die nochmal als Topping aufs Müsli oder aber... Ich mag zum Beispiel auch sehr gerne Ofengemüse. Dann kommt da nochmal so ein Klecks Joghurt drauf mit ein paar Zwiebeln oder Knoblauch drin. Also bevor Lebensmittel schlecht werden, kann man das einfach noch gut in den Joghurt einrühren und als Snack zwischendurch oder eben aber auch spielerisch mit den Kindern zusammen eine Frühstücksbowl kreieren, finde ich, das ist einfach ein mega Lebensmittel für sämtliche Gelegenheiten und Tageszeiten.
Luisa, wie ist es bei dir? Bist du auch ein Joghurt-Bowl-Fan zum Frühstück oder bist du eher auch Team Herzhaft?
Ich bin auf jeden Fall der Bowl-Fan morgens zum Frühstück mit frischem Obst und dann Müsli oder Haferflocken. Und ja, zu Ofengemüse auf jeden Fall auch gerne Joghurt oder Quark dazu. Aber mein Favorite ist auf jeden Fall, um in den Tag zu starten, eine Bowl.
Ihr Lieben, bei unserem Podcast Let's Talk Milch machen wir ganz gerne in letzter Zeit einen sogenannten Mythencheck. Und den mache ich jetzt auch mit euch zum Thema natürlich Joghurt. Christina, pass auf. Viele Leute glauben, dass griechischer Joghurt besser sei als Naturjoghurt. Ist dem so oder ist das ein Mythos?
Ich mache mal da so das Akademische, das kommt drauf an. so rein, ja. Also grundsätzlich ist es ja so, dass es erstmal lediglich eine andere Herstellungsweise ist. Das bedeutet, wir haben den griechischen Joghurt, der wird nochmal ein bisschen mehr abgetropft. Da wird im Grundsatz viel mehr Milch verwendet. Deswegen ist der so ein bisschen gefühlkonzentrierter, was die Proteine angeht, was einfach auch den Fettgehalt angeht. Wenn ihr da mal drauf schaut, so griechischer Joghurt hat meist so um die 10% Fett, also fast so ein bisschen wie saure Sahne eigentlich schon. Dadurch ist der natürlich ja so ein bisschen fester in der Konsistenz, ein bisschen cremiger. Wenn ich jetzt so an meine Sportler zum Beispiel denke, die ich so in der Hauptsache auch betreue, da für die ist tatsächlich griechischer Joghurt besser als normaler Naturjoghurt, einfach weil der eben schon ein bisschen mehr Kalorien liefert, eben mehr Protein, mehr Fette liefert. Aber insgesamt, wenn man uns so die Zusammensetzung, was Vitamine, Mineralstoffe oder auch so die Aminosäuren angucken, dann ist das definitiv komplett vergleichbar.
Ich habe noch einen Mythos parat. Und zwar, was sagst du zu der Behauptung, Christina, Milchprodukte laufen schneller ab als andere Produkte?
Okay, also mindesthaltbar bis, ja, heißt ja nicht schlecht ab. Also das ist mir immer ganz wichtig. Da muss ich natürlich sagen, müssen wir vielleicht wieder so ein bisschen zum Anfang unserer Folge. Ja, woher kommt eigentlich Joghurt? Joghurt ist ja haltbar gemachte Milch. Das heißt, es ist vom Ursprung ja eine Situation, die total positiv ist vom Food Waste. Denn wir nehmen die Milch, die ja nicht so lange haltbar ist, und machen jetzt diese Milch haltbar. Selbst wenn ich einen Joghurt also weit nach dem MHD mal aufmache und der war gut verschlossen, da passiert ja erstmal nichts weiter. Also das heißt, wenn der auch gekühlt war, dann kann man den wochenlang nach dem MHD noch genießen. Man sollte sich ein bisschen auf seine Sinne verlassen. Aber oft sind die Produkte einfach viel, viel länger noch haltbar. Wir müssen ja auch sagen, nicht umsonst ist ein fermentierter Joghurt auch ein Sauermilchprodukt. Das heißt, es hat einen sehr hohen Säureanteil, sodass sich da nicht so viel andere Bakterien gut ansiedeln. Also da darf man auf jeden Fall also wirklich den sensorischen Sinn vertrauen, dem Geruch, dem Geschmack. Wir haben ein bisschen verlernt, da so ein bisschen eine Sicherheit oder nach unserem Bauch zu gehen.
Leute, lasst uns mal einen Schritt zurück machen und gucken, wie entsteht eigentlich so ein Joghurt und wie kommen die Nährstoffe in den Joghurt und was hat das Ganze mit Nachhaltigkeit zu tun? Luisa, deine Kühe liefern ja die Grundzutat für Joghurt, eben Milch. Und was ich witzig finde, ist die Tatsache, dass ja auch Kühe fermentiertes Futter bekommen. Erzähl doch mal, wie schaut das aus? Was fütterst du deinen Kühen und warum ist das wichtig, auch wenn es um die Produktion von Joghurt geht?
Ja, genau. Du hast es schon angesprochen. Wir füttern unseren Kühen fermentiertes Futter. Das heißt, zum größten Teil bauen wir Gras an. Das heißt, die Eifel besteht zu größten Teilen aus Grünlandflächen und die bauen wir natürlich auch bei uns an dem Standort an. Dann gibt's noch Luzerne bei uns, Mais und Biertreber und Pressschnitzel kaufen wir zu. Aber den größten Anteil macht einfach das Gras aus. Und die Grassilage wird im Silo fermentiert. Das heißt, es wird ja vorher gemäht, dann wird's eingefahren bei uns ins Silo und dann luftdicht abgeschlossen. Und damit versuchen wir halt das Gras haltbar zu machen, um so halt die Kühe das ganze Jahr damit zu füttern. Und man kann sich so ein bisschen vorstellen wie Sauerkraut, also Kohl, den man haltbar macht für ja den Herbst und Winter, damit man praktisch das ganze Jahr davon essen kann. Und so machen wir das auch mit der Grassilage und der Maissilage. Aber wichtig ist halt auch noch, dass wir versuchen, ja so die bestmögliche Qualität des Futters herzustellen, um natürlich auch die bestmögliche Futtergrundlage für unsere Kühe zu haben und letztlich natürlich auch die beste Milchqualität zu garantieren.
Also könnte man sagen, je besser das Gras, desto besser die Milch?
Ja, könnte man so sagen tatsächlich. Also ich würde es ein bisschen einschränken, dass es halt ein paar Komponenten gibt, die auf jeden Fall darauf einen Einfluss haben. Und das ist zum einen natürlich die Qualität des Futters, also in dem Fall von dem Grasschnitt, aber natürlich auch der Schnittzeitpunkt. Da ist vor allem ja der Schnittzeitpunkt im Frühjahr sehr wichtig. Also wenn das Gras das erste Mal im Jahr gemäht wird, das ist sehr junges Gras mit vielen
Nährstoffen und man muss aber natürlich dann auch noch die Wettersituation abpassen, dass die ideal ist und dass es zum Beispiel dann nicht rein regnet. Und dann machen wir das Ganze alle 4 Wochen. Das heißt, alle 4 Wochen mähen wir das Gras. Aber es ist natürlich auch noch wichtig, wie die einzelnen Futterkomponenten, die wir zur Verfügung haben auf dem Hof, zusammengestellt werden. Das hängt zum einen damit zusammen, was für Nährstoffe letztendlich dann im Futter drin sind. Dafür gibt's Laboranalysen. Und dann kommt auch noch ein Experte bei uns auf den Hof, das heißt ein Futtermittelberater, der sich richtig gut auskennt, wie es das optimale Rezept sozusagen für die Kuh auszusehen hat. Und dann schauen wir uns an, was wir für Futter haben, aber auch, was sind gerade die Bedürfnisse für unsere Kühe. Und dann wird das Rezept berechnet. Und unser Ziel ist es dann, möglichst gleichmäßig und von bester Qualität natürlich die einzelnen Futterkomponenten jeden Tag zusammenzumischen für unsere Kühe, um dann wiederum gutes Futter zu haben, gute Tiergesundheit, und das wiederum beeinflusst natürlich auch die Milchqualität, in dem Fall zum Beispiel mit dem Eiweißgehalt und dem Fettgehalt in der Milch.
Dann kann man also sagen, dass die Nährstoffe aus dem Gras quasi von der Kuh für uns vorbereitet werden.
Ja, so könnte man es sagen. Genauer gesagt ist es halt so, dass die Kohlenhydrate, Proteine und Mineralien aus dem Gras wandelt die Kuh halt durch ihren besonderen Verdauungstrakt wiederum in die Milch mit Kalzium, Jod und die B-Vitamine um.
Also wäre ja die Schlussfolgerung, dass Grünland im übertragenen Sinne für uns eine Nahrungsquelle ist. Ist das so richtig?
Ja, indirekt würde ich sagen, ja. Also wichtig ist, dass die Nährstoffe aus den Pflanzen über den Weg der Kuh direkt in die Milch gelangen und somit natürlich auch in der Herstellung dann bei uns im Joghurt landen. Also wir können ja kein Gras essen und das in wertvolle Lebensmittel umwandeln, aber die Kuh kann das durch ihren besonderen Verdauungstrakt.
Was ja bei der Milchproduktion eine wichtige Rolle spielt, ist ja die Tatsache, dass Grünland und Kuh Teil eines ökologischen Nährstoffkreislaufs sind. Und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Luisa, warum ist Gras als Grundfutter so wichtig in dieser Kreislaufwirtschaft? Und was ist denn überhaupt diese sogenannte Kreislaufwirtschaft?
Ja, also für uns ist Gras bzw. Grünland enorm wichtig, weil es halt die Futtergrundlage für die Ernährung unserer Kühe ist und weil wir auch ein Grünlandstandort sind. Das heißt, wir können auf vielen Flächen gar nichts anderes anbauen bzw. dort wächst halt nur Grünland. Demzufolge haben wir ein hohes Interesse davon, dass unser Grünland fortbesteht und gesund ist. Und Grünland ist auf der anderen Seite natürlich ein wichtiger CO2-Speicher. Und im Hinblick der Nachhaltigkeit kann die Kuh es wiederum verwerten. Die Kreislaufwirtschaft ist in dem Sinne, dass wir die natürlichen Ressourcen, die bei uns auf dem Betrieb anfallen, sinnvoll nutzen. Das heißt, wir wollen keinen Überschuss, aber wir wollen auch nicht, dass wir zu wenig Nährstoffe zum Beispiel auf unserem Grünland haben und das nicht optimal versorgt ist, weil das wiederum dann auch was mit der Qualität später mit dem Futter zu tun hat. Deswegen ist es halt wichtig, dass wir Verluste von Nährstoffen vermeiden und somit in einem Kreislauf denken und natürlich aber auch in Generationen denken. Das heißt, wir wollen auch noch, dass in der nächsten Generation auf unserem Grünland Futter angebaut werden kann und unsere Kühe versorgt werden. Und ein Beispiel ist, dass wir den Dünger von unseren Kühen, also das heißt die Ausscheidung der Kühe, fahren wir auf unsere Felder, in dem Fall halt auf das Grünland. Damit wird das Grünland wieder optimal versorgt, hat optimale Nährstoffe, das ernten wir. Dann kommt es wieder ins Silo, wir füttern es wieder den Kühen, die Kuh produziert daraus wieder Milch und der Kreislauf geht immer so weiter.
Nina, ich habe das Gefühl, dir brennt doch eine Frage auf dem Herzen.
Luisa, ich war jetzt schon auf insgesamt 4 Höfen, leider noch nicht auf deinem, aber mich würde sehr interessieren, wie ihr euch auf dem Hof konkret für nachhaltige Milchproduktion engagiert.
Ja, ich würde sagen, da wird es auf jeden Fall mal Zeit, dass du mich besuchen kommst, beziehungsweise uns auf dem Hof. Und ich kann dir aber gerne mal sagen, wie das bei uns abläuft in Sachen Nachhaltigkeit und so weiter. Also wir machen das zusammen mit unserer Molkerei. Ermitteln wir einmal im Jahr unseren CO2-Fußabdruck und das in Verbindung mit 200 Fragen. Das heißt, wir geben die Daten aus dem vergangenen Jahr ein. Und die bilden dann die Datengrundlage, die wir brauchen für die CO2-Berechnung auf unserem Betrieb. Und es gibt eine Reihe von Elementen, die Einfluss auf die Klimabilanz haben eines Milchviehbetriebs. Ja, man hat halt im Laufe der Jahre ja so Stellschrauben entdeckt beziehungsweise erforscht, die großes Potenzial haben und auch auf die breite Masse von allen Betrieben übertragbar sind. Das heißt, egal ob der Betrieb jetzt groß ist, klein ist, ob er ökologisch wirtschaftet, konventionell, die haben überall einen Einfluss. Und wir nennen das bei uns die Big Fives. Das ist zum einen der Futteraufwand, die Proteineffizienz, der Einsatz von Düngemitteln, aber auch die Flächennutzung und die Robustheit der Herde. Und durch den Check können wir sehen, was wir schon gut machen, beziehungsweise wo wir schon sehr effizient und ressourcenschonend unterwegs sind, beziehungsweise wo wir noch Verbesserungspotenzial haben. Und anhand von diesen Fragen geben wir halt eine Menge von Daten, die ja wichtig für unseren Betrieb sind, in dieses System ein und so weiter. Und mittels dieses Farm Ahead Checks, so nennen wir das, können wir die individuellen Stärken und Schwächen von den Betrieben im Blick halten. Und versuchen dann mit Hilfe von einem Beratungsgespräch, was einmal im Jahr stattfindet, mit einem Experten oder einer Expertin, ja, an den Stellschrauben zu drehen und uns die Ziele für das nächste Jahr zu setzen und versuchen natürlich noch effizienter und noch besser in Sachen Nachhaltigkeit und CO2 zu werden.
Nina, du hast es gerade schon so ein bisschen angeteasert. Du bist ja für das Format Let's Do Zukunft unterwegs in Deutschland und schaust dir dort verschiedene Milchhöfe an, triffst dort junge LandwirtInnen. Und auch wenn du noch nicht bei Luisa warst, haben wir trotzdem ein Video von Luisa schon. Und zwar könnt ihr das, liebe ZuhörerInnen, finden auf unserem YouTube-Channel von Let's Do Zukunft. Und Luisa erzählt in dem Video, was sie alles für eine klimafreundliche Landwirtschaft machen und wie da so das Engagement auf dem Hof ausschaut. Und den Link zu dem Video findet ihr in den Shownotes. Und Nina, jetzt möchtest du dich noch ein bisschen mehr von Let's Do Zukunft erfahren? Du besuchst ja eben Familienbetriebe in Deutschland. Du darfst hinter die Kulissen schauen. Und erzähl doch mal, was hat dich besonders überrascht?
Genau, also ich durfte zu verschiedenen Jahreszeiten auf verschiedenen Milchhöfen hinter die Kulissen schauen. Und was alle Höfe miteinander vereint, ist, dass eben jung und alt zusammen mit anpacken. Also das sind richtige Familienbetriebe, ein sehr starker Zusammenhalt der Familien und jeder hat seine Aufgabe, um eben diesen Betrieb am Laufen zu halten. Und das ist schon sehr beeindruckend, wenn du überlegst, dass andere Mitte 20, Ende 20 feiern gehen, mit Freunden in Urlaub fahren. Das ist da eben nicht die junge Generation, die den elterlichen Betrieb unterstützen, sind da wirklich mit Herz und Seele dabei.
Jetzt ist es ja so, dass viele der Betriebe, die du besuchst oder eigentlich alle, das Thema Nachhaltigkeit auch ganz oben auf die Agenda gepackt haben. Was für Ansätze gibt es denn da zum Beispiel, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit in der Milchproduktion geht?
Ja, also das ist super spannend. Ich habe in meinem letzten Video auch an alle den Ratschlag gegeben, wenn ihr einen Bauernhof in der Nähe habt, schaut da mal vorbei und ja, schaut mal, was für nachhaltige Wirtschaft auf den Höfen stattfindet. Also wirklich modernste Techniken, Vorgänge, die immer wieder weiterentwickelt werden. Und es ist einfach Wahnsinn, was alles dahinter steckt und immer weiterentwickelt wird. Stichwort Futterschieberoboter oder aber auch Softwareprogramme, mit denen man sämtliche Daten auswerten kann. Also du kannst ja, wie Luisa schon gesagt hat, den eigenen CO2-Abdruck analysieren. Also es ist unglaublich, was da für eine Modernisierung hintersteckt und dass dabei natürlich das Wohl der Tiere immer, immer an erster Stelle steht.
Und es gibt ein Reel von dir auf Insta, liebe Nina, wo du die Kuh als Lebensmittelboosterin bezeichnest. Tolles Wort, aber was genau meinst du damit?
Ja, das durfte ich ja auch im Laufe der Hofbesuche lernen bzw. besser verstehen. Die Kreislaufwirtschaft funktioniert nur mit der Kuh. Denn nur Wiederkäuer haben diese ganz besondere Eigenschaft, alle Pflanzenbestandteile in ein wertvolles Lebensmittel zu verwandeln. Also auch Reste wie zum Beispiel Blätter und Halme von Hafer oder auch Weizenpflanzen, die wir gar nicht essen bzw. verdauen können, können eben die Kühe umwandeln. Habe ich das richtig erklärt, Luisa?
Ja, genau. Also das mit dem Resten, was du da angesprochen hast. Ich habe ja eben den Biertreber erwähnt, den wir zukaufen. Das sind Rückstände vom Braumalz, die für die Kühe ja ein gutes Futter darstellen. Und somit verwerten wir auch aus der Lebensmittelindustrie letztendlich Reste, die für uns Menschen nicht mehr zu gebrauchen sind, aber für Kühe bzw. für Tiere noch eine sehr gute Futtergrundlage darstellen. So auch zum Beispiel die Pressschnitzel. Die stammen aus der Zuckerrübenherstellung bzw. aus der Verarbeitung von Zucker. Und ja, ähnlich ist es natürlich auch bei dem Joghurt, dass wir ja möglichst vermeiden wollen, Sachen in den Müll zu schmeißen, die man eigentlich noch verwenden kann. Und so machen wir das auf unseren Höfen auch, so wie wir es bei uns im Alltag mit Joghurt, Früchten oder Ähnlichem auch machen können.
Nina, nach all dem, was du auf den Höfen erlebt hast, nach all dem, was du gesehen hast, die Gespräche mit den LandwirtInnen vor Ort, was würdest du sagen, dein Fazit? Milchwirtschaft und Nachhaltigkeit, passt da zusammen?
Auf jeden Fall. Also ich habe durch diese ganzen Hofbesuche eigentlich erst so richtig verstanden, was Kreislaufwirtschaft bedeutet, wie das alles miteinander zusammenhängt. Und das ist auch eben das, was ich eben angesprochen habe. Es ist super wichtig zu verstehen und sich darüber zu informieren, unter welchen Bedingungen unsere Lebensmittel hergestellt werden. Denn das ist eigentlich so die Basis für eine gesunde und bewusste Ernährung.
Das finde ich mega, Nina, dass du das so sagst, weil ich erlebe tatsächlich in meiner Bubble gerade ganz oft so ein Bashing, gerade auch so von Milch und Milchprodukten und schön zu hören.
Ja, vor allem ist es auch wichtig, ne, den Kindern auch von früh auf zu erklären, wo kommt das und das Lebensmittel her, weil viele Kinder das überhaupt nicht wissen. Ne? Es gibt doch auch immer mal wieder so Tests, die im Fernsehen in Beiträgen gezeigt werden, wenn Kinder aufmalen sollen, wo wächst der Sauerkraut, wo kommen die Erdbeeren her, wie entsteht der Käse und dann malen die da die dollsten Sachen hin. Weil es natürlich auch zu Hause gar nicht thematisiert wird, beziehungsweise weil eine bewusste, nachhaltige Ernährung gar nicht so in vielen Familien stattfindet. Dass man weiß, dass Sauerkraut der Käse zum Beispiel aus der Milch gemacht wird oder der Joghurt, ich finde, das gehört eigentlich auch schon ganz früh erklärt.
Nina, ist ja auch die Tatsache, dass man eben auch Wissen weitergibt. Gerade halt auch an die eigenen Kids, an die Menschen, die einen Umgebung, wenn es um Ernährung geht. Luisa, eine Sache, die ja auch bei euch auf einem Familienbetrieb eine große Rolle spielt, ist ja die Tatsache, dass auch ihr Wissen weitergebt. Wie zum Beispiel auch, wenn es um die Kreislaufwirtschaft bei euch geht. Erklär uns doch nochmal, wie das bei euch funktioniert und welche Rolle da auch die Generation vor dir spielen, wenn es um diese Wissensvermittlung geht.
Ja, also nicht nur die Kreislaufwirtschaft, sondern generell landwirtschaftliches Handeln denkt man eigentlich immer in Generationen und auch nicht die nächste beziehungsweise übernächste, sondern man denkt eigentlich noch viele weitere Generationen, dass wir uns Gedanken machen, wie können wir mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, auch noch in den nächsten Jahren beziehungsweise in den nächsten Generationen den Hof bewirtschaften, die Flächen bewirtschaften und unsere Tiere ernähren. Aber da spielt auch wiederum der Austausch zwischen den Generationen eine ganz entscheidende Rolle, weil natürlich die Erkenntnisse von meinem Opa heutzutage auch immer noch eine Rolle spielen, wie zum Beispiel Wasserverfügbarkeit oder Wasserknappheit. Deswegen bauen wir zum Beispiel auch die Luzerne an, weil die einfach auch eine wunderbare Pflanze ist bei uns auf dem Standort. Die Wissensvermittlung ist nicht nur innerhalb der Familie oder innerhalb dieser landwirtschaftlichen Bubble wichtig, sondern natürlich auch mit den VerbraucherInnen. Und wir bieten zum Beispiel Hofentdecker-Programme an, damit einfach das Bewusstsein bei den Kindern gestärkt wird, aber natürlich auch bei Erwachsenen. Wir machen was und wir sind halt nachhaltig unterwegs und wir müssen es natürlich auch den anderen zeigen und dass man letztendlich weiß, wenn man in den Supermarkt geht, okay, da stecken all die Arbeitsschritte dahinter. Und deswegen finde ich es halt auch so wichtig, diesen Austausch zwischen den einzelnen Bereichen, nicht nur in der landwirtschaftlichen Bubble, sondern auch mit all den anderen Menschen zu haben und natürlich auch unterschiedliche Meinungen und Aspekte, die damit einfließen.
Ihr Lieben, und wer sich jetzt noch fragt, ob Nachhaltigkeit und Milchproduktion zusammenpassen, also dem oder der kann ich jetzt auch nicht mehr helfen. Luisa, ihr habt da echt tolle und smarte Ideen parat. Ihr gebt wichtiges Wissen über Generationen weiter und leistet da echt eine tolle Arbeit. Vielen Dank an der Stelle, an dich auf jeden Fall auch und an alle anderen LandwirtInnen und auch natürlich die, die man bei Let's Do Zukunft bewundern, kennenlernen darf, mit dir Nina. Lasst uns gerne über die ernährungswissenschaftliche Sicht auf den Joghurt blicken und darüber sprechen, welche Rolle denn Joghurt, aber auch Milchprodukte ganz allgemein für eine ausgewogene Ernährung spielt. Und Christina, die erste Frage geht natürlich an dich, weil das ist ja deine Kernexpertise. Und zwar, was haben wir denn so ganz generell davon, wenn wir uns als Menschen von Milchprodukten ernähren?
Also erstmal muss ich sagen, dass ich ein sehr großer Fan bin. Milch und Milchprodukte liefern uns einfach Lebensmittel, die sehr viele Nährstoffe haben. Ja, also Nährstoffe im Sinne von Kalzium, also Mineralstoffe, im Sinne von Vitaminen, im Sinne aber auch von wirklich Eiweiß. Eiweiß ist ja unsere absolute Bausubstanz im Körper. Also gerade wenn ich jetzt wieder zu meinen Sportlern gehe, ne, so der Muskelaufbau, da sind wir ja immer gleich so in der Eiweißkomponente. Aber Milch und Milchprodukte liefern einfach auch hochwertige Fette. Und da ist es ganz interessant, dass sich das extrem davon unterscheidet, wie dann zum Beispiel auch die Kuh vorne raus gefüttert wurde. Ja, also man kann wirklich an den Inhaltsstoffen sehen, wie wurde die gefüttert. Also alle Milch und Milchprodukte, die zum Beispiel von Kühen auf Weidehaltung kommen oder gerade auch so ein bisschen mehr noch im Bio-Bereich, Kühe, die wirklich viel Gras, frisches Gras essen, die haben eine andere Zusammensetzung. Da sind zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren mit drin, da ist ein höherer Vitamin-D-Anteil mit drin. Also wir haben da wirklich auch ganz viel positive Effekte schon alleine nur durch die Fütterung der Kühe und können so auch selbst nochmal ganz anders Milch und Milchprodukte für uns einteilen. Deswegen an sich ein Lebensmittel, das auch gut verdaulich ist. Wir haben positive Effekte auf den Darm, also wirklich super vielfältig.
Da werfe ich direkt mal meine Frage ein in Bezug auf meine Kinder. Kann man das auch, also diese unterschiedlichen Auswirkungen, kann man das auch schon bei den Kleinen feststellen oder ist das etwas, was erst im Erwachsenenalter tatsächlich nachweisbar ist?
Nein, also grundsätzlich ist es so, dass das super früh beginnt. Also wir empfehlen auch so rein in dem ernährungswissenschaftlichen Kontext, dass man, sobald die Kinder dann wirklich normale Familienkost haben, ne, so mit 10 Monaten, eigentlich Milch und Milchprodukte, gerade auch Sauermilchprodukte, wirklich regelmäßig auch täglich mit dazu zu nehmen, weil sie eben schon ja vorsorglich, also präventiv genau diese Effekte auch schon bei kleinen Kindern haben. Und Joghurt ist meiner Meinung nach eins erstmal so der natürlichsten Lebensmittel, die wir auch so finden können.
Das hat meine Oma auch immer gesagt. Ja, weil mein Großer, der war immer ein schlechter Esser und der hat sich wirklich teilweise nur von Haferflocken mit Naturjoghurt ernährt. Und meine Oma hat immer gesagt, das ist das Beste, was ihm passieren kann. Also der wird später ja, eine super Darmflora haben. Das zieht sich so durch sein Leben.
Ja, super. Na, am Ende ist es so, also kann man sogar wissenschaftlich begründen, ne? Du hast in den Haferflocken, hast du quasi auch so das Futter für die Bakterien, die dann auch noch im Joghurt übrig bleiben. Aber am Ende ist es natürlich so, selbst wenn wir nur einen Bruchteil von diesen Bakterien jeden Tag immer wieder mal zuführen oder auch mit anderen so fermentierten Lebensmitteln arbeiten, dann haben wir einfach einen hohen Anteil, der immer wieder mit dazukommt. Und also schlecht ist es auf gar keinen Fall. Und positiv, wenn wir da natürlich jetzt gerade auch mit so Haferflocken noch einen guten Snack, einen energiereichen Snack haben, dann ist dein Sohn auf jeden Fall gut versorgt.
Jetzt habe ich noch eine Frage, oder ich habe mehrere Fragen noch, aber eine Frage, die mir jetzt gerade noch so auf der Zunge brennt, Christina. Ist denn so ein Sojajoghurt mindestens genauso gesund wie ein Joghurt aus traditioneller Milch, sag ich mal?
Ich würde auch wieder sagen, es kommt drauf an. Ja, also es ist so, dass ein Joghurt aus traditioneller Milch einfach sehr viele Vitamine, Mineralstoffe liefert. Ein Sojagurt liefert andere Dinge und oftmals sind dort zum Beispiel dann Vitamine wie Vitamin D oder Calcium gerade, wo ja unsere Milch und Milchprodukte einfach so einen hohen Stellenwert haben, zugesetzt. Und dann sind es durchaus vergleichbare Produkte. Es ist aber leider häufig so, dass einfach in Anführungsstrichen ein normaler, traditioneller Joghurt gegen eine pflanzliche Alternative ersetzt wird. Und wenn man dann nicht wirklich drauf schaut, was ist denn dann da drin, wenn ich jetzt zum Beispiel mal eine Joghurt-Alternative aus Mandeltrink oder so nehme, dann habe ich da kaum noch Eiweiß drin, da habe ich ganz andere Vitamine, Mineralstoffe, viel weniger vom Gehalt. Und dann ist es für mich kein wirklicher Ersatz.
Christina, ich habe schon gesagt, du berätst ja auch SportlerInnen und auf Social Media sieht man ja ganz, ganz viel, wenn es um Sport geht und irgendwie um Muskelaufbau, dann muss da eine Ernährung irgendwie drinne sein, wo ganz, ganz viele Proteine im Spiel sind. Kann denn auch so ein klassischer Joghurt punkten, wenn ich einen Marathon laufen möchte oder einfach einen Sixpack haben möchte oder einen knackigen Arsch oder was auch immer? Kann da Joghurt helfen?
Auf jeden Fall. Ich sag ganz klar ja. Und dann muss ich wieder hinterher schieben. Aber es kommt natürlich drauf an. Also jetzt nur der Joghurt alleine wird das nicht machen. Ne? Also das ist hoffentlich klar. Aber das Interessante ist ja, wenn man sich so ein bisschen in dieser ganzen Sportszene und so weiter bewegt, ne, dann hat jeder schon mal so vom Whey-Protein gehört und vom Casein. Und ach, das eine muss man dann direkt nach dem Training und das andere muss man dann lieber irgendwie abends vorm Schlafen gehen. Und das Schöne ist ja, was ist das? Das eine ist Molkeprotein und das andere ist ein Casein. Das sind beides Milchbestandteile, die natürlich im Joghurt auch vorkommen, ja, mit mehr oder weniger hohen Anteilen. Und das sind sehr vollständige Proteine, wie man das so schön sagt. Das bedeutet, sie haben eine sehr hohe Vielfalt an Aminosäuren. Und das ist genau das, was unser Körper braucht. Der braucht die verschiedensten kleinen Bestandteile, damit er eben irgendwie neue Haut, damit er Muskeln, damit der vielleicht neue Darmzellen, neue Herzzellen, wie auch immer produzieren kann. Das ist ja so ein stetiger Auf- und Abbau im Körper auch. Und da liefert natürlich Joghurt genau diese Bestandteile. Aber das ist jetzt eigentlich für alle gut, also auch für die, die nicht im Leistungssport sind. Man weiß, dass das Milchkalzium und die Milchbestandteile sättigend wirken. Das heißt, auch für Heißhungerattacken einfach mal so ein Joghurt-Snack zum Beispiel gemacht oder durchaus auch zwischendurch, ne, bei dir, Nina, für die Kinder, wenn die super aktiv sind, zwischendurch mal ein Joghurt, dann gerne mit Früchten, dann liefert man noch Kohlenhydrate dazu. Und das sind schon richtig gute Kombinationen.
Liebe Christina, du hast doch bestimmt noch ein paar weitere Rezepttipps, Ernährungstipps parat, gerade auch vielleicht für unsere ZuhörerInnen, die eine Familie haben, wenn es darum geht, eine ausgewogene, gesunde Ernährung mit Joghurt zu leben.
Absolut. Also wie gesagt, das, was ich von Anfang an schon gesagt habe, traut euch, Joghurt wirklich vielseitig auch einzusetzen. Nicht nur immer an das Süße denken und an Desserts oder so zu denken, sondern wirklich auch an herzhafte Dinge. Und ich würde gerne aber einen Hinweis noch bringen, weil ich glaube, das ist vielen nicht so bewusst. Ganz oft wird ja mit Joghurt auch gerne so gebacken, indem man dann so eine fettärmere Variante von irgendwelchen, ich sage es einmal, Sahnekuchen oder sowas hat. Aber die Nährstoffe sind tatsächlich nur drin, wenn der nicht nochmal mega erhitzt wurde. Also diese ganzen Inhaltsstoffe, die schaffen so, ich sag mal, bis 50 Grad ungefähr. Und dann wird's halt schon schwierig. Das heißt, es schmeckt bestimmt super oder auch so Waffelteig mit Joghurt nochmal eine mega lecker. Es ist halt nicht mehr ganz so cool, wie wenn wir den tatsächlich unerhitzt nochmal nehmen. Das hat man ja oft auch bei Ölen und so weiter, ne? Dass einfach die Zusammensetzung, die Inhaltsstoffe sich da verändern. Und ich würde gerne Tarek wirklich auch nochmal ermutigen, gerade wenn ihr mit Kindern so ein bisschen, ne, Richtung Winter, ich weiß nicht, Nina, wie es dir geht, aber dann hat man ja vielleicht auch ein bisschen Not, dass man ein bisschen Beschäftigung braucht und dann sollen die vielleicht am Nachmittag mal irgendwas Cooles machen. Macht mal Joghurt selbst. Nehmt einfach Milch und dann einfach mal ein bisschen Naturjoghurt mit reingerieben und das mal stehen lassen über ein paar Tage an einem nicht zu warmen, aber auch nicht zu kalten Ort und dann gibt's den eigenen Joghurt.
Christina, hast du noch ein paar Rezepte parat zum Thema lecker Naturjoghurt?
Ja, also grundsätzlich Naturjoghurt, ne, herzhaft über Brokkoli, Ofengemüse, alles einfach mal drüber als Minzjoghurt oder Limettenjoghurt. Und mein absoluter Favorite, so aus Joghurt und Haferflocken und verschiedenen Trockenfrüchten vielleicht auch so Powerballs machen, ja, so wie so kleine Energyballs. Das funktioniert mit Naturjoghurt auch richtig gut.
Und ich habe auch gelesen, Nina, du hast ein paar Tipps, wie man Joghurt auch im Herbst super in Gerichte einbauen kann.
Genau, ich bin ja großer Kürbisfan und auch zum Glück, also die Jungs essen nicht so viel Gemüse, Brokkoli ist eins davon und auch Kürbis in Form von Kürbissuppe mit Kartoffeln und da kann man auch immer gut mit Naturjoghurt arbeiten oder ich liebe es auch, wenn ich Kürbis in Spalten schneide, Honig, Sesam, Cranberries und darüber dann Naturjoghurt, richtig lecker, könnte ich mich reinsetzen. Aber generell, so eine herbstliche Note kriegst du ja ganz schnell, wenn du ein bisschen Walnüsse, Honig jetzt, ne, für die süßen Gerichte oder halt eben auch,
ja, oder auch Zimt und so, ne?
Oder eben für die herzhaften Gerichte, schmeckt es direkt so ein bisschen gemütlicher, wenn Kurkuma oder solche herbstlichen Gewürze mit dabei sind.
Jetzt haben wir schon ein bisschen auch über das Thema Food Waste gesprochen, also lieber nochmal genauer hingucken, ob man den Joghurt nicht doch noch essen kann, lieber auch mal nochmal riechen, lieber dann nochmal schmecken, ob da noch alles irgendwie fein ist und sich nicht so sehr von einer Zahl beirren lassen. Luisa, jetzt frage ich mich zum Thema Food Waste, ob ich denn auch Joghurt und Milch einfrieren kann.
Wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert. Wir konservieren ja zum Beispiel auch das Gras für die Kühe beziehungsweise die anderen Futtermittel. Und deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, das Joghurt beziehungsweise die Milch sinnvoll zu verwenden und einfach vielfältig einzusetzen und dass man halt es einfach in der Küche verwertet und ja mit coolen Rezepten so viel wie möglich aus den coolen Produkten rausholt.
Leute, mir schwirrt der Kopf, aka der Magen. Und ich muss sagen, ich habe jetzt auch richtig Lust auf Joghurt. Egal in welcher Form, ob griechisch, ob mit Früchte, ob ohne Früchte, ob mit Brokkoli, ob ohne Brokkoli. Ist mir egal, Leute. Ich brauche jetzt gleich einen Joghurt. Aber vorher, gebt mir noch ein gutes Gewissen. Was sagt ihr drei? Kann ich gleich eine richtig große Portion Joghurt mit gutem Gewissen verzehren? Luisa, was sagst du?
Ja, also aus der Sicht von mir als Landwirtin kann man das auf jeden Fall guten Gewissens verzehren, weil wir in Sachen Nachhaltigkeit auf einem sehr guten Weg sind auf den Milchviehbetrieben und wir daran arbeiten, immer effizienter und ressourcenschonender zu werden und den Kreislaufgedanken nie vergessen und in Generationen denken. Und deswegen würde ich sagen, man kann guten Gewissens einen Joghurt verzehren. Und wenn man dann noch einen Hof besichtigt beziehungsweise sich das Ganze mal anschaut, dann ist es perfekt.
Lieben wir. Das heißt, von dir habe ich also den Segen. Nina, kriege ich auch deinen?
Also ich würde sagen, ganz klar ja, sowohl aus Sicht als Verbraucherin als auch aus Mutter, die sich in den letzten Monaten ja intensiv mit der nachhaltigen Lebensmittelproduktion beschäftigt hat.
Also das heißt, ich habe die LandwirtInnen auf meiner Seite, ich habe die VerbraucherInnen und die Mütter auf meiner Seite. Christina, jetzt brauche ich auch noch alle ErnährungswissenschaftlerInnen auf meiner Seite. Kann ich gleich Joghurt essen?
Also alle Ernährungswissenschaftler wirst du nicht auf deine Seite kriegen, lieber Tarek. Aber mich hast du auf deiner Seite. Von mir aus darfst du sehr gerne Joghurt essen. Es ist ein super hochwertiges Lebensmittel. Und die Kritiker, denen kannst du immer entgegnen, dass es einfach auch in einer ausgewogenen Ernährung und vor allen Dingen auch in dem Sinne, dass wir auch pflanzlich mehr tun, immer eine extrem gute Kombination, gerade auch mit den Sauermilchprodukten gibt. Und du wirst dich ja nicht nur von Joghurt alleine ernähren. Das ist ja nicht dein allumfassendes Lebensmittel. Und wenn du das gut einsetzt mit vielleicht Nüssen, mit pflanzlichen Eiweißen, die das ergänzen, dann, also mich hast du auf jeden Fall auch auf deiner Seite.
Also ich freue mich gleich auf eine riesen Bowl mit ganz viel leckeren Sachen drin. Und natürlich auch mit ganz, ganz viel Joghurt. Vielen, vielen Dank an euch drei. Danke Christina, danke Nina, danke Luisa. Es war mir ein Fest mit euch hier bei Let's Talk Milch. Unser Spezial zum Joghurt präsentiert gemeinsam mit dem EMF. Und Leute, ich habe eine ganze Menge gelernt. Ich weiß, wie Joghurt produziert wird. Ich weiß, wie die ganzen wichtigen Nährstoffe in den Joghurt reinkommen. Ich weiß auch, dass es ganz, ganz tolle LandwirtInnen wie zum Beispiel Luisa gibt, denen Nachhaltigkeit, Tierwohl und Milchproduktion am Herzen liegen. Und ich weiß auch, dass Joghurt einfach geil ist. So, das habe ich heute alles gelernt, ihr somit auch. Und ich habe es ja am Anfang ein bisschen schon angeteasert. Joghurt, it's great inside. Und ich freue mich jetzt, wie gesagt, auf eine Riesenbowl mit tollen Sachen. Und wenn ihr noch ein paar tolle Rezepte braucht für eine tolle Joghurtbowl, dann bekommt ihr die auf unserem Insta-Kanal von Milch macht's. Und ich freue mich auf euch beim nächsten Mal bei Let's Talk Milch. Tschüss.